Guten Morgen, liebe Mosaik. Schön, euch hier zu sehen in der Lokalkirche und schön, dass ihr zu Hause auch dabei seid. Ich möchte zum Einstieg dieser Predigt euch gerne einfach mal was von mir erzählen, nämlich mein Highlight der letzten Woche. Am Mittwochabend war das Unmögliche passiert. Wir als Hauskirche konnten uns endlich mal wieder alle sehen. Nach irgendwie einem Jahr oder so haben wir uns endlich mal wieder alle zum Grillen treffen können. Und das war echt super ausgelassene Gemeinschaft und einfach schönes Beisammensein. Im Sonnenuntergang da zu sitzen, miteinander zu reden und diese Gemeinschaft zu genießen. Ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt, ob du genauso wie ich so ein Corona-Hangover hast und jetzt einfach so alles aufsaugst, was an Gemeinschaft jetzt endlich wieder möglich ist. Und es tut einfach gut. Es tut mir gut zu sehen, dass Leute wieder an der LAN sitzen mit in kleinen Gruppen und das Leben genießen so ein bisschen. Und dass irgendwie alles wieder aufblüht. Und man hat so das Gefühl, Deutschland atmet so ein bisschen gerade auf. Die FAZ hat so eine schöne Rubrik gegründet, Deutschland startet durch. Also es wird programmatisch, jetzt geht's nach vorne. Und da tut diese Gemeinschaft doch einfach gut nach so einer langen Dürrezeit. Und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so ich kam nach Hause nach diesem Abend und ich war echt ziemlich platt. Also irgendwie war es auch anstrengend, wieder so viele Leute zu sehen. Und vielleicht ist das auch was wir wieder neu lernen müssen, uns wieder daran gewöhnen müssen, einander zu begegnen und Gemeinschaft zu erleben. Und deshalb finde ich irgendwie dieser Predigttext heute, der passt irgendwie in meine Situation, aber vielleicht auch in diese Situation generell und in deine Situation. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um die Schönheit von Gemeinschaft. Es geht, ja, dieser Psalm, der feiert das. Der feiert einfach mit ganz vielen schönen Bildern und schönen Worten, wie schön Gemeinschaft ist. Und gleichzeitig, wenn wir darüber nachdenken, ob auch wir vielleicht Gemeinschaft besser lernen müssen, dann ist auch cool, hier Gottes Perspektive heute zu bekommen. Mit dieser Predigt, mit diesem Psalm aus unserer Predigtreihe unterwegs, keine Playlist für zu Hause. Es ist die vorletzte in dieser Predigtreihe und ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch jetzt mal auf Gottes Perspektive zu schauen, wie er Gemeinschaft sieht und was wir davon lernen können. Und ich bete, dass wir als Mosaik heute davon wirklich das uns berührt, dass Gott uns was davon zeigt und mitgibt für uns als Kirche und vielleicht auch für deine persönlichen Beziehungen außerhalb dieser Kirche. Ich bete, dass Gott uns heute neu zeigt und neu anrührt, was es heißt, Kirche zu sein und was es auch heißt, Kirche für andere zu sein. Und jetzt will ich gar nicht lange weitermachen, sondern direkt in meinen ersten Punkt starten. Den habe ich genannt, ein Traum von Familie. Weil das ist so ungefähr das, was dieser Psalm so vor uns vor Augen malt. Die Grundaussage ist eigentlich relativ simpel, sie steht direkt im ersten Vers. Wie schön, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Für Brüder kann man hier eigentlich auch Geschwister einsetzen, so oder so. Es geht hier darum, wenn Familie zusammenlebt, dann ist das richtig, richtig Hammer. Dann entsteht da so viel Schönheit und dann macht der Vers da alles auf, ne? Dann so verschiedene Bilder und führt eigentlich nur den ganzen restlichen Psalm, aber geht es eigentlich nur darum, wie toll das ist, wenn Leute in guter Gemeinschaft zusammenleben. Die Brüder, das steht also eigentlich für Geschwister, es wird hier also dieses Bild aufgemacht von einer Familie, aber da ist noch mehr in diesem Psalm. Ich glaube, es geht hier mehr um eine religiöse Glaubensgemeinschaft, die im Blick ist. Es geht hier um die jüdische Gemeinde, die sich in Zion in ihrem Zentrum versammelt. Und das wird durch verschiedene Dinge deutlich in diesem Psalm. Erstens ist es ein Wallfahrtspsalm. Also warum sollte man das singen auf dem Weg nach Jerusalem, wenn das nicht auch irgendwie was mit der Realität des Zusammenlebens dieses Volkes zu tun hat? Immerhin haben sich auch die Juden selbst als Brüder und Schwestern verstanden, die alle von einem Vater, Abraham, abstammen. Und dann kommen da noch diese anderen Bilder. Also Zion wird angesprochen und dieser Wallfahrtspsalm, diese Realität aufgemacht. Aber dann ist da auch dieses Öl und die Rede ist von Aaron, dem Priester, dem ersten Hohepriester, den es jemals gab in Israel. Und damit wird klar, irgendwie, es geht hier um mehr als nur eine Familie zu Hause. Es geht hier um eine Gottesbegegnung. Und die Priester waren dafür da, dass die Gottesbeziehung zum Volk auch irgendwie zu vermitteln. Und das wird jetzt sehr klar. Und dieses Öl, das, was da, wovon die Rede ist, das wurde benutzt, um die Priester zu salben für dieses Amt. Das heißt, es war Gottes Segen, der wirklich an den Priestern hinunterfloss und dann über den ganzen Körper, das wird ja total schön beschrieben, über den Kragen und dann den Körper runter. Und der Priester, der hatte dann hier so eine Brustplatte, die symbolisch für die 12 Stämme Israel, also das ganze Volk, stand. Und so wird deutlich, dass dieses Bild von dem Öl und dieses Priestermotiv in diesem Psalm eigentlich von Gottes Gegenwart im Volk redet. Also geht es hier sehr deutlich um eine religiöse Gemeinschaft. Wir könnten auch sagen, für uns heute, wenn wir diesen Vers, diesen Psalm lesen, dann geht es um Kirche. Es geht um uns. Es geht um uns als Mosaikkirche in diesem Psalm und unsere Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft beschreibt der Psalm, beschreibt Gott als Familie. Wir sind Familie. Kirche ist Familie. Dieser Vergleich wird ja aufgemacht und das finden wir auch im Neuen Testament. Also es ist jetzt nicht einfach so bei den Haaren herbeigezogen. Paulus redet immer von den Geschwistern, wenn er mit anderen Christen redet. Wir sind, Jesus wird als der Erstgeborene, ja, der Älteste, der große Bruder bezeichnet. Und gleichzeitig wird auch im Neuen Testament davon gesprochen, dass wir ein Volk von Priestern sind. Also wir sehen da eine sehr große Parallelität und ich glaube, dass deshalb dieser Psalm heute uns was sagen möchte über uns als Kirche. Aber nicht nur für uns als Mosaikkirche, sondern als Kirche weltweit, als Gemeinschaft, die einem Gott nachfolgt, der Jesus Christus heißt. Und was macht jetzt diese Gemeinschaft aus? Was passiert in dieser Gemeinschaft? Es passiert da ein Segensfluss, habe ich es jetzt mal genannt. Also dieser ganze Psalm, ihr merkt es vielleicht auch so beim Hören, also ich finde das total beeindruckend, wie poetisch das eigentlich ist. Es fließt so vor sich her. Wie köstlich, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabrinnt in den Bart Aarons, der herabwallt auf den Saum des Gewandes. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabrinnt in den Bart Aarons, der herabwallt auf den Saum seiner Gewänder. Das ist auch einfach nur schön. Das fließt. Da ist diese Realität, dieser Segen Gottes, der ausgegossen wird auf den Priester und dann fließt in das ganze Volk Israel. Das ergießt sich praktisch. Und dann gibt es da noch dieses andere Bild. Ja, das erste, dieses Öl, das steht für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Die Gegenwart Gottes, die bei uns in der Kirche, in der kirchlichen Gemeinschaft anwesend ist. Aber dann gibt es da auch noch diesen Tau vom Berg Hermon, der sich dann niederschlägt auf den Berg Zion. Die beiden Berge sind nicht mal in der Nähe voneinander, also das ist auf jeden Fall übertragen gemeint. Der Berg Hermon liegt im Norden Israels und ist gute 3000 Meter hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal campen wart in den Bergen, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn man in den Bergen campt, man relativ schnell merkt, dass der Tau da sehr viel stärker ist als in den niedrigen Gebieten. Da ist richtig viel Wasser morgens. Und von diesem schweren Tau, von dem Tau des Hermons wird hier gesprochen. Und jetzt muss man verstehen, Tau war in Israel das Symbol für Fruchtbarkeit, das Symbol für Wohlstand und Leben und irgendwie auch Versorgung, weil das ein relativ niederschlagarmes Land ist und deshalb vor allem der Morgentau relevant ist, damit Leben passieren kann, damit Pflanzen wachsen, die man dann essen kann, damit das Vieh genug zu fressen hat und man sich ein Leben aufbauen kann. Und jetzt wird davon gesprochen, dass dieser fette Tau, dieser schwere Tau, diese wirkliche Nässe, die da morgens ist, jetzt auf den Berg Zion kommt. Und das ist einfach dieses Bild von Überfluss. Dieses Bild von, ja, da ist Leben in Zion. Und das sagt ja auch der letzte Vers, dass Gott, wo Gottes Segen ist in dieser Gemeinschaft, da ist Gott selbst und da ist Fülle von Leben. Leben in Ewigkeit. Freunde, das ist was uns die Bibel verheißt über Kirche. Gott ist hier. Und er ist hier im Überfluss. Leben in Fülle ist möglich in so einer Gemeinschaft, in dieser Familie. Da gibt's Leben in Ewigkeit. Dieser Psalmschreiber, der schwärmt ja förmlich davon, wie schön das ist, wenn man das miteinander erleben kann. Ich frage mich, ob wir das überhaupt noch begreifen können in unserer Welt, die irgendwie auch immer individualisierter wird. Was das bedeutet, so eine Gemeinschaft zu haben. Was war denn dein schönster Moment mit Kirche? Wann hast du mal Gottes Segen und seine Gegenwart in Kirche erlebt? Wann hast du Leben in Fülle in Kirche erlebt? Versuch dich mal daran zu erinnern. Nimm dir heute Mittag mal 10 Minuten und denk mal darüber nach. Ich habe das mal gemacht und ich möchte euch gerne mal von einer meiner Geschichten mit Kirche erzählen. Es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, weil es in meiner Heimatgemeinde war, wo eine junge Frau, die Mitarbeiterin bei uns im Jugendkreis war, sehr plötzlich eines Abends verstorben ist. Und es hat alle geschockt. Es war völlig schockierend, was da passiert ist. Und es ist durch die ganze Gemeinde wirklich wie, keine Ahnung, wie so, ich kann das gar nicht beschreiben. Wirklich einfach ein Schock, der durch die ganze Gemeinde ging. Und dann habe ich was Krasses erlebt, was es bedeutet, dass, oder was mir gezeigt hat, dass Kirche nicht einfach nur Freunde sind, sondern Familie. Wir haben uns dann spontan im Gemeindehaus, in diesem Haus praktisch im großen Saal da getroffen. Und der Saal war voll. Voll mit Menschen, die beten wollten. Für die Familie, für die Gemeinde, für alles, was da jetzt gerade dran hängt. Die gebetet haben, dass Gott diese Person wieder lebendig macht. Die an Wunder geglaubt haben, die füreinander einstanden und die einander getragen haben in so einer Zeit. Und das ist mehr als nur eine Bekanntschaft. So ist Familie. Eine Gemeinschaft, die so untrennbar ist wie Blutsverwandte. Das sollen wir sein. Ich wünsche mir das für uns als Mosaik. Ich wünsche mir, dass wir das erleben. Dass wir so eng zueinander wachsen, dass wir wirklich voneinander sagen können, wir sind Familie. Wir sind so untrennbar wie Blutsverwandte. Ich weiß nicht, ob wir verstehen, was oder wirklich begreifen können, was Gott sich da eigentlich Großartiges ausgedacht hat, als er uns als Kirche zusammengestellt hat. Und nicht nur wir, sondern weltweit als Kirche. Was er für uns bereithält an Segen im Überfluss, der sich wie der Tau des Hermon ergießen soll. Aber ich würde es gerne erleben. Mit euch. Aber das klingt ja alles schön und gut und vielleicht auch ein bisschen zu schön, ein bisschen zu gut, um wirklich wahr zu sein. Weil dieser Traum von Familie, ja, der ist meistens nicht Realität. Und jeder von euch hat Familie. Jeder Mensch hat Familie und jeder Mensch hat erlebt, dass Familie nicht immer so segensreich ist. Manche von uns mehr als andere. Und gerade in Kirche haben das, glaube ich, auch viele von uns erlebt. Dass diese Familie von Kirche, dass dieser Traum von Familie eher zu einem Trauma von Familie geworden ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Das Trauma von Familie. Dieses große Wenn, das da im ersten Satz steht. Wie schön, wenn Geschwister gut zusammenleben. Ich glaube, dieses Wenn dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich glaube, jeder von euch weiß, wovon ich spreche, dieses Wenn. Wir sind gerade als Kirche auch, als Mosaikkirche, eine Kirche, die viele Leute vereint, die verletzt sind von Kirche. Ich kenne viele Geschichten von Leuten, die aus ihren alten Kirchen weggegangen sind und bei uns eine neue Heimat gefunden haben, die Verletzungen mit sich tragen. Und das ist nicht nur in unserer Kirche der Fall. Ich glaube, das gilt auch für die Kirche weltweit. Ich meine, wir hören ständig von Missbrauchsskandalen in der Kirche. In der Vergangenheit haben sich die Christen gegenseitig umgebracht in dem Kampf um die Wahrheit, um vielleicht aber manchmal auch eher um Macht. Was ist das für eine Familie, die sowas macht? Das ist wahrscheinlich die dysfunktionale der Familie der Welt. Und da ist es alles andere als ein Traum von Familie. Das sollte eher mal ein Familientherapeut her, der uns behandelt, der uns hilft, damit klarzukommen. Wir sind nicht so eine perfekte Serienfamilie, die man sich auf Netflix angucken kann. Eher Zeit für den Therapeuten, meiner Meinung nach. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht denkst du jetzt gerade, in dem Moment, wo ich darüber rede, kannst du 5 Sachen an der Hand direkt, die in deinem Kopf sind, abzählen, wo du Verletzungen von Kirche erfahren hast und wo du nicht weißt, wie du so eine Gemeinschaft überhaupt leben sollst. Wie die Erfahrung von Schmerz und Frust und Leid einfach auch in dir tiefe Narben hinterlassen haben und auch die Angst vor neuer Verletzung. Dass wenn du mich hier im ersten Punkt über den Traum von Familie reden hörst oder diesen Psalm liest, wo Gott sagt, wie toll das alles ist, dann denkst du dir, nee, das ist überhaupt nicht so toll. Da ist Schmerz, Leid und vielleicht auch Frust. Vielleicht auch so ein Frust in dir, dass du auch gar keinen Bock hast, dich nochmal so in was reinzugeben. Nochmal dich so verletzlich zu machen. Oder sind wir mal ganz ehrlich, vielleicht sind wir auch ein bisschen Kinder unserer Zeit auf der anderen Seite. Wir sind eine Studentengemeinde von Millennials, die notorische Angst vorm Festlegen haben. Eine Gemeinde der Unverbindlichkeiten, wenn man es mal ganz plastisch machen will. Es tut weh, das zu sagen, es tut weh, mir das auch selbst einzugestehen, dass ich Angst habe vor echtem Commitment. Dass ich Angst habe davor, mich in sowas reinzugeben. Dass mein Individualismus mir oft wichtiger ist als das Wohl anderer. Und ich glaube, das ist auch durch Corona nur stärker geworden. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Kirche von Individualisten. Und so funktioniert keine Familie. Wir müssen dem ins Auge schauen, wir müssen diese harte Wahrheit annehmen. Und sicherlich, das ist nicht alles schlecht, aber wenn ich mich reingucke, dann merke ich, wie oft mein eigener Individualismus, meine eigene Egozentrik mir da im Weg steht, um wirklich Kirche zu leben, um wirklich eine Familie zu werden, um wirklich diesen Segen, der da verheißen ist, zu erleben. Dieser Psalm sagt nicht, dass wir Familie sein sollen. Die Bibel sagt nicht, dass wir Familie sein sollen. Der Vers sagt, wir sind Familie. Es ist so, ob wir das wollen oder nicht. Und Christen sind nun mal keine Einzelkinder. Und Familie funktioniert nicht alleine. Die Frage ist, ob wir unsere Verletzungen, unsere Bedürfnisse uns wirklich davon abhalten lassen, echtes Familienleben zu wagen. Als ich klein war, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, aber das ist eine der Anekdoten, die in unserer Familie viel erzählt wird. Als ich klein war, habe ich mich irgendwie mal wieder heftig mit meiner großen Schwester gezofft, keine Ahnung was. Ich habe sie brutal genervt und ich kann mir das auch vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich sehr nervig sein kann, jetzt und auch als Kind und wahrscheinlich noch mehr war. Und wir waren bei meinem Opa und meine Schwester hat sich tierisch aufgeregt über das, was ich gemacht habe. Ich glaube, keiner weiß mehr, was es war. Aber es war schlimm für sie. Und sie ist zu meinem Opa, oder beziehungsweise mein Opa stand dabei, und sie sagte ganz laut, Simon, du bist jetzt nicht mehr mein Bruder. Was du getan hast, das geht nicht. Du bist nicht mehr mein Bruder. Und mein Opa sagte, Moment, Kathi, der Simon kann nicht aufhören, dein Bruder zu sein. Du kannst sagen, Simon, du bist nicht mehr mein Freund. Das geht. Aber du kannst nicht sagen, er ist nicht mehr dein Bruder, weil dein Bruder wird er immer sein, auch wenn er böse zu dir ist. Auch wenn er Dinge getan hat, die dich verletzen. Er wird immer dein Bruder sein. Und ich habe mit meiner Schwester im Vorhinein gesprochen über diese Predigt, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Und sie hat gesagt, und sie ist heute noch froh darüber, dass das eine Realität ist. Dass wir niemals nicht Geschwister sein können. Das ist unsere Realität. Wir können nicht nicht Familie sein als Kirche. Und ich frage mich, welche Schönheit, welchen Segen, welche Gegenwart Gottes verpassen wir, weil wir uns selbst im Weg stehen und weil wir selbst nicht uns übers Herz bringen, echt als Familie zusammenzuleben. Es ist eigentlich krass, das war Jesu letzter Wunsch. Im Johannes Kapitel 17, im Johannesevangelium, da betet Jesus im Garten vor seiner Kreuzigung um Einheit für seine Nachfolger. Und ich habe mal, letzte Woche habe ich gelesen, das ist wahrscheinlich die größte Nicht-Gebetserhörung der Geschichte. Wie gehen wir jetzt damit um? Mit dem, was sein könnte, was Gott uns als Gemeinschaft schenken will, mit dem wir aber auch konfrontiert sind, mit unseren Verletzungen, mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unserer Angst. Was machen wir damit? Ich glaube, dass Egoismus letzten Endes der Feind jeder Gemeinschaft ist und dass wir einen Weg finden müssen, wieder zusammenzuführen, zu kommen. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt. Wir als Kirche, als Patchwork-Familie, als wortwörtliche Patchwork-Familie. Die Schönheit, glaube ich, die in der kirchlichen Gemeinschaft liegt, liegt darin anzuerkennen, dass wir zerrissen sind, dass wir gebrochen sind, dass wir alle Fehler haben, die neu zusammengewoben werden müssen. Es ist die Schönheit von Kirche, dass eben nicht die Starken in die Kirche gehören oder nur die da sein dürfen, sondern dass Christus in unserer Schwachheit mächtig ist. Dass Jesus in unserer Schwachheit Schönheit bringen will. Im 2. Korinther Brief schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 7 und schreibt da an die Korinther und sagt, diesen Schatz, der spricht da von der Botschaft, dass Jesus uns neu macht, diesen Schatz, den tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Es ist dieses Bild von einem zerbrechlichen Tongefäß, in das Gott jetzt diesen Schatz gelegt hat, diese großartige Botschaft, diesen Segen, diese Erneuerung in Christus. Dass Christus uns verändert hat, das ist in uns sichtbar. Aber wir sind nur so zerbrechliche Gefäße, Gefäße mit Fehlern, Gefäße mit Macken, mit vielleicht auch Löchern, wo das wieder rausläuft. Wir sind schwach und zerbrechen leicht. Aber genau darin liegt die Schönheit, damit wir erkennen, dass nicht wir das sind. Das ist nicht, weil wir so toll sind, weil wir so tolle Sozialkompetenzen haben. Deshalb sind wir wie eine Familie, sondern weil Christus in uns mächtig ist und weil er der Erste ist in dieser Familie, weil er der Erstgeborene ist. Der große Bruder, der uns zeigen will, wie Familie richtig geht. Es gibt da diese Geschichte von einem Mädchen, das jeden Morgen aus dem Dorf zum nächsten Brunnen laufen musste, um Wasser zu holen. Über den Schultern so einen breiten Stab mit zwei Tongefäßen an Seilen aufgehängt. Und jeden Morgen ging sie zu diesem Brunnen und holte für die ganze Familie für den Tag Wasser. Und sie hatte ein Gefäß an der rechten Seite, das war super gut und das war richtig top in Schuss. Und an der linken Seite hatte sie ein Gefäß, das war schon alt. Und da waren Löcher drin. Und wenn sie so auf dem Weg nach Hause war, dann war immer das gerechte Gefäß, kam dann auch voll an und das andere, das war immer nur halb voll. Die andere Hälfte war auf den Weg getropft. Und jeden Morgen machte sie sich wieder neu auf mit ihrem Gepäck und trug das Wasser hin und her. Bis eines Tages dieses Tongefäß zu ihr sagt, Mensch, jetzt wieso benutzt du mich denn? Das ist so peinlich. Wieso machst du denn mein Leid, dass ich kaputt bin, nur noch größer? Ich verliere doch immer die Hälfte des Wassers. Es ist einfach schrecklich für mich, meine Schwachheit immer so zu sehen. Und das Mädchen sagt zu dem Tongefäß, du kennst doch den Weg ganz genau, den wir jeden Tag gehen. Ist dir mal aufgefallen, wie schön die Blumen da sind? Und ist dir aufgefallen, dass die schönen Blumen nur auf der linken Seite des Weges wachsen? Es ist so dürr hier, dass ich jeden Tag Wasser holen muss für uns. Und dieser Weg, der ist schöner für mich, weil da Blumen wachsen. Und die Blumen, die wachsen nur, weil du sie jeden Tag gießt. Auf der anderen Seite, da ist kein Raum dafür, nur auf deiner Seite. Und diese Schwachheit erfreut mich jeden Tag aufs Neue. Diese Schwachheit, die du als Schwachheit siehst, hat Schönheit erschaffen. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Er will unsere Schwachheit, unsere Zerbrochenheit benutzen, um echte Schönheit zu schaffen, um zu zeigen, dass es auf ihn ankommt und nicht auf uns. Und das heißt, wir brauchen Vergebung. Wir müssen uns von Gott vergeben lassen, damit wir solche Gefäße der Schönheit werden können. Wir müssen das akzeptieren, dass wir gebrochen sind und damit zu Gott kommen. Mit unseren eigenen Fehlern, aber auch mit den Dingen, die andere uns angetan haben. Mit unserem eigenen Egoismus und Individualismus und dem Leid, was wir mittragen, weil andere es uns aufgeladen haben. Wir brauchen Vergebung und wir brauchen es, anderen zu vergeben. Anders können wir nie zu dieser Familie werden, so wie Gott sich das gedacht hat. Familie werden wir immer sein, aber diesen Segen werden wir dann nicht erleben. Christus hat uns gezeigt, was es bedeutet, anderen zu vergeben. Was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Er ist der Erstgeborene. Er ist gesalbt mit dem Geist. Er ist der Messias, der Christus, was wörtlich der Gesalbte bedeutet. Er ist dieser Erste, der uns zeigt, was es bedeutet, Familie zu sein, was es bedeutet, zu lieben, was es bedeutet, zu vergeben. Und Leute, lasst uns das doch einander zeigen. Lasst uns doch zeigen, wie sehr Christus uns berührt hat, wie er diesen Schatz in uns hineingelegt hat und den dann nach außen tragen. Wir sind eine Gemeinschaft der Gebrochenen und wir wollen uns demnächst in der Predigtreihe, die nächste Predigtreihe, die in 2 Wochen beginnt, da wollen wir uns mehr damit beschäftigen, mit Kirche und was sich Gott dabei vorgestellt hat. Lasst uns das jetzt schon miteinander im Gebet und in Gedanken vorbereiten. Lass es uns bereit machen, das Evangelium wirklich zu leben. Wir sind Kanäle des Segens. Und dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt die Gemeinschaft suchen, wo wir den meisten Segen empfangen, sondern es geht darum, dass wir die Gemeinschaft sind, in der andere Segen empfangen. Wir müssen zuerst bedingungslos lieben, damit der Segen fließen kann. Wir müssen echte, tiefe Familienbeziehungen bauen. Kirche ist kein Nehmen, sondern ein Geben, damit dieser Segensfluss, von dem der Psalm spricht, dann auch passieren kann. Lasst uns das miteinander sein. Kanäle des Segens, wo wir nicht aufsaugen, sondern weitergeben. Keine Schwämme, sondern Kanäle. Lasst uns Kirche für andere sein. Lasst uns wagen, Familie zu sein. Lasst es uns wagen, wirklich familiäre Gemeinschaft zu haben. Lasst es uns wagen, Kirche für andere zu sein und diesen Segensfluss weiterzugeben. Lasst uns gespannt sein, was Gott für uns bereithält. Ich bin darauf gespannt und ich hoffe, dass wir es jeden Tag ein bisschen mehr erleben können, wie seine Gegenwart und sein Überfluss unsere Gemeinschaft segnen. Amen.